Aber wenn es offensichtliche Hinweise gibt und die Öffentlichkeit ja auch ein Aufklärungsinteresse hat und Sie ja erst recht, warum halten Sie dann die Füße still und glauben, dass das jetzt so ist, wie Sie gerade sagen?
Ich kann es nur wiederholen. Die Bewertung, die Sie auf diese Bilder beziehen, kann ich uns nicht zu eigen machen. Wir haben keine eigenen Erkenntnisse darüber, dass die Türkei nicht an die Einverbleibsklausel hält.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße hier vorne die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Wie so oft am Freitag beginnen wir mit den Terminen der Kanzlerin in der nächsten Woche. Da hat Frau Demmer das Wort.
Auch von mir einen schönen guten Tag. Die Termine beginnen am Dienstag, den 26. November gegen 14 Uhr wird die Bundeskanzlerin das 14. Internet Governance Forum, abgekürzt IGF, in Berlin eröffnen und dort eine Rede halten. Das IGF wurde von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, um den offenen Austausch über die Regeln des globalen Internets mit allen relevanten Akteuren zu ermöglichen. Deutschland ist da in diesem Jahr das erste Mal Gastgeber und organisiert das IGF in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen. Unter dem Motto One World, One Net, One Vision lädt das Bundeswirtschaftsministerium vom 25. bis 29. November die Akteure der Internet Governance aus aller Welt nach Berlin ein. Am Dienstag um 16 Uhr empfängt die Bundeskanzlerin den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt. Der UN-Generalsekretär nimmt ebenfalls zuvor am IGF teil. Im Mittelpunkt der Unterredung mit der Kanzlerin im Kanzleramt wird es dann um Fragen der internationalen Zusammenarbeit sowie um die internationalen Krisen gehen, etwa um die Situation in Libyen. Nach der Ankunft des UN-Generalsekretärs sind kurze Pressestatements geplant. Am Mittwoch, den 27. November, nimmt die Bundeskanzlerin an der Vorabendveranstaltung der Vollversammlung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags in Berlin teil. Sie wird dort um 19 Uhr eine Rede halten und sich darin mit den aktuellen wirtschaftspolitischen Herausforderungen beschäftigen. Ein vorweihnachtlicher Termin am 28. November um 17 Uhr. Da werden die traditionell drei Weihnachtsbäume im Bundeskanzleramt übergeben. Die Bundeskanzlerin, der Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun, und Staatsministerin Annette Wittmann-Mautz nehmen die Bäume entgegen. Eine beliebte Frage ist ja immer, woher aus Deutschland die Bäume stammen. Das kann ich direkt vorwegnehmen. Der Weihnachtsbaum, der im Ehrenhof stehen wird, wurde vom Schleswig-Holsteinischen Waldbesitzerverband gestiftet. Der Baum im Erdgeschoss an der Südtreppe, den hat die Stadt Rothenburg in Baden-Württemberg gespendet. Und der Baum, der das erste Obergeschoss vor der Kanzlergalerie schmücken wird, wurde von der Stadt Gießen gestiftet.
Vielen Dank. Das Bundeswirtschaftsministerium hat noch eine Ergänzung zum Internet Governance Forum.
Genau, auch von Seiten des Bundeswirtschaftsministeriums möchten wir Sie nochmal herzlich einladen zum Internet Governance Forum in der nächsten Woche. Frau Demmer hat es schon gesagt, es findet vom 25. bis 29. November im Hotel Estrel in Berlin statt. Deutschland ist erstmal als Gastgeber dieses 2006 auf UN-Ebene gegründeten Diskussionsforums, wo es um die Freiheit des Netzes geht und Diskussionen geführt werden in einem Multi-Stakeholder-Ansatz, wie das freie globale Netz, so wie wir es heute kennen, auch in Zukunft erhalten werden kann. Und wie schon gesagt, kommt die Bundeskanzlerin am 26. November gemeinsam mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen. Der Bundeswirtschaftsminister wird am Tag davor, am 25. November um 10 Uhr eröffnen. Um 11.30 Uhr gibt er dort auch ein Pressestatement. Und es werden sehr viel hochrangige Gäste zu Gast sein, 5.000 Teilnehmer aus 163 Ländern, über 30 Ministerkollegen, viele bekannte Vertreter, auch sogenannte Gründervertreter des Internets werden kommen, zum Beispiel der US-Amerikaner Windsurf oder der als Erfinder des World Wide Web bekannte Sir Tim Berners-Lee wird auch zu Gast sein. Und aber auch Vertreter der Zivilgesellschaft und Vertreter aus Entwicklungs- und Schwellenländern, wie zum Beispiel die Internetpionierin aus Senegal, Fatoumata Ba. Insofern eine sehr bunte, sehr schöne Veranstaltung. Die Welt zu Gast in Berlin zum Thema des Internets sozusagen. Und wir laden Sie herzlich dazu ein, sich anzumelden und teilzunehmen.
Danke. Dann kommen wir zu Ihren Fragen und bleiben auch als erstes gleich bei diesem Termin. Und dazu hatte sich Herr Jung gemeldet.
Ja, zwei Lernfragen. Zum einen, was kostet das? Und da es ja um das freie Internet geht, werden chinesische Vertreter dabei sein.
Vielen Dank. Die Kostenfrage müsste ich klären, da es ja wie gesagt eine Veranstaltung ist, die wir zusammen mit den Vereinten Nationen austragen. Es ist eine Veranstaltung der Vereinten Nationen, wo wir das Gastgeberland sind. Das müsste ich aber nochmal prüfen und Ihnen gegebenenfalls nachreichen. Und ja, es werden Vertreter aus 163 Ländern dabei sein. Darunter sind auch Vertreter aus China.
Haben Sie die explizit eingeladen, damit die mal was über das freie Internet lernen?
Also es sind alle Mitglieder des Internet Governance Forums sozusagen, denen steht es offen. Das sind 174 Staaten dieser Welt, also fast alle UN-Mitgliedstaaten. Und die UN veranstaltet das immer und ist sozusagen der Träger des Ganzen. Insofern sind, wie gesagt, 174 Staaten aktuell beteiligt am Internet Governance Forum und zu Gast werden sein 163 Länder.
Herr Tufekdir zu dem Thema.
Zum anderen Thema. Also,
nee, wir sind jetzt noch okay. Bei dem Termin. Okay. Hat noch jemand Fragen zum Internet Governance Forum? Das nicht. Dann gehe ich jetzt erstmal die Termine in der Reihenfolge durch. Das nächste ist das Treffen mit dem UN-Generalsekretär. Dazu
bitte.
Dazu. Ja. Dann Herr Tufekdir.
Frau Dömer, Sie haben es gerade angesprochen, das Treffen am Dienstag und auch das Thema, das mögliche Thema Libyen. Können Sie ein bisschen in die Einzelheiten gehen, was genau da besprochen werden soll? Und im selben Zusammenhang auch Herr Burger. Es fand jetzt zwei Tage lang ein Treffen zum Thema Libyen auf Arbeitsebene statt, also auf Senior Officials Ebene. Können Sie da schon eine Bewertung ausgeben, was ein mögliches Gipfeltreffen betrifft nach diesen zwei Tagen?
Ich kann naturgemäß dem Gespräch nicht vorgreifen, über das, was ich jetzt hier angekündigt habe, hinausgehend.
Ich kann Ihnen sagen, zu dem Treffen am Mittwoch, Herr Breul hatte hier am Mittwoch ja grundsätzlich schon etwas dazu gesagt, wie der Berliner Prozess, wie wir ihn nennen, ausgerichtet ist, bei dem wir versuchen, die Bemühungen des UN-Sondergesandten Salame zu unterstützen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir bei dem Treffen am Mittwoch ein gutes Stück weitergekommen sind und weiter konstruktiv daran arbeiten, geeignete internationale Rahmenbedingungen für einen innerlibyschen politischen Prozess unter der Vermittlung der Vereinten Nationen zu schaffen. Es gibt inzwischen Konsens in vielen wichtigen Kernpunkten, unter anderem darüber, dass es keine militärische Lösung gibt und dass wir jetzt dringend eine Waffenruhe brauchen. Deshalb kommt es aus unserer Sicht weiter darauf an, das zu unterstützen, worin die VN-Mission UNSMIL mit ihrem Leiter Rassan Salame arbeitet. Das sind erste Schritte zu einem Verhandlungsprozess zwischen den Konfliktparteien selbst. Ich möchte vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, dass nicht eine Konferenz das Ziel des Berliner Prozesses ist, sondern dass natürlich das Ziel ist, dass es Fortschritte vor Ort in Libyen geben soll. Das heißt, es geht um Deeskalation und um den Wiedereinstieg in einen Dialog zwischen den Parteien. Und genau daran arbeitet der UN-Sonderbeauftragte Salame vor Ort. Ob und wann ein Gipfel stattfindet, hängt auch von der Lage in Libyen selbst deswegen ab und auch von der Mitwirkung unserer internationalen Partner.
Herr Pappas, auch zu dem Thema.
Ja, Frau Demers, ich habe ein paar Themen bei diesem Gespräch zwischen der Bundeskanzlerin und der UNO-Generalsekretär genannt. Wissen Sie, ob das Thema Zypern auch vorkommen wird?
Ich kann dem Gespräch nicht vorgreifen.
Naja. Dann Herr Jessen zu dem Thema.
Ja. Herr Burger, gibt es eigentlich da so etwas wie eine gemeinsame europäische Außenpolitik? Es gibt da zwei europäische Länder, Frankreich und Italien, die durchaus unterschiedliche Interessen vertreten. Wo steht Deutschland da? Ihren Worten jetzt konnte man entnehmen, sozusagen im Versuch einer vermittelnden Position. Mhm. Aber das läuft doch noch nicht auf eine gemeinsame europäische Politik hinaus, oder?
Naja, es geht aus unserer Sicht jetzt darum, in dem Format, auf das wir uns verständigt haben, darauf hinzuwirken, dass sich tatsächlich Fortschritte in der Lage vor Ort ergeben. Und das tun wir in dem Format des Berliner Prozesses. Und natürlich stimmen wir uns in unserer Libyen-Politik mit den europäischen Partnern auch eng ab.
Ja, aber nach wie vor, ich glaube, es ist so, dass Frankreich und Italien einfach unterschiedliche Positionen vertreten. Worin besteht dann der Fortschritt unter dem Kriterium gemeinsame europäische Außenpolitik?
Also wie gesagt, ich glaube, der Fortschritt muss sich an dem messen, ob es eine Verbesserung in der Situation vor Ort gibt, ob wir uns einer Waffenruhe nähern und ob wir uns einem funktionierenden Dialogprozess zwischen den Parteien in Libyen nähern, unter Vermittlung des UN-Sondergesandten. Und natürlich sind wir dazu mit unseren europäischen Partnern in Kontakt und natürlich arbeiten wir daran auch im EU-Rahmen gemeinsam. Es gibt auch eine ganze Menge gemeinsamen Engagements als EU gegenüber Libyen. Und ja, insofern geht es aus unserer Sicht jetzt tatsächlich darum, dass der Prozess, so wie wir ihn aufgesetzt haben, zu Ergebnissen führt.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann haben wir als nächsten Termin die Teilnahme der Kanzlerin an der Vollversammlung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Keine Fragen. Und gibt es Fragen zu den Weihnachtsbäumen? Sehe ich nicht. Dann wurden mir vorher schon einige Themen genannt. Und das erste neue Thema ruft dann Frau Bader auf.
Ja, mein Name ist Bader vom ARD Hauptstadtstudio. Ich habe eine Frage zu den Leopard 2-Panzern aus deutscher Produktion, die Medienberichten zufolge weitergegeben wurden von der türkischen Armee an syrische Verbündete. Eine Frage ans Verteidigungsministerium und auch an Frau Demmer. Welche Erkenntnisse liegen Ihnen hierzu vor und was ist geplant, um den Sachverhalt aufzuklären? Denn das wäre ja ein Verstoß gegen die Endverbleibsklausel.
Ja, ich kann Ihnen dazu nicht allzu viel sagen. Wir haben keine eigenen Erkenntnisse dazu und sind die Bilder selbstverständlich bekannt, aber mehr auch nicht. Wir können das nicht zuordnen. Die Endverbleibsklausel haben Sie selber angesprochen und die haben auch schon mehrfach hier genannt in der REC-PK. Und sehr viel mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen.
Ja, kann ich eine Nachfrage stellen?
Ja.
Ist denn irgendwas geplant, um den Sachverhalt aufzuklären, bei der Türkei nachzufragen?
Ich sage ja, die Endverbleibsklausel beinhaltet eben die Verpflichtung der Türkei, dass die Waffensysteme durch die Türkei verwendet werden. Wir gehen davon aus, dass sich unsere Partner an diese Klausel halten werden. Und das ist alles, was ich Ihnen sagen kann.
Gibt es weitere Fragen? Herr Jessen?
Ja, Herr Plüsko, aber wenn die Bilder, und Sie sagen, Sie kennen sie, wenn die Bilder doch den Eindruck sehr nahelegen, dass Panzer aus deutscher Produktion eben nicht in der Türkei verblieben sind, sondern weitergegeben wurden. Das ist ja doch eine gewisse Evidenz dafür, dass die Endverbleibsklausel nicht eingehalten wurde. Wie kann man dann noch sagen, wir gehen davon aus, dass sie eingehalten wird? Und was tun Sie? Es muss doch im deutschen Interesse sein, sicherzustellen, dass sie eingehalten wird oder mindestens zu sanktionieren, wenn sie nicht eingehalten wird.
Also die Bewertung, die Sie auf die Bilder beziehen, mache ich mir nicht zu eigen. Ich sage, wir kennen die Bilder, aber ich kann Ihnen nicht sagen, wo diese Bilder aufgenommen wurden und dergleichen mehr, was diese Bilder genau beinhalten. Auch das ist nicht genau ersichtlich. Wir haben keine eigenen Erkenntnisse dazu. Das sagte ich ja bereits gerade.
Nachfrage, aber zu sagen, wir sehen die Bilder, wir kennen sie, wir können aber nicht einordnen, wo sie aufgenommen wurden, da ist kein besonderer eigener großer Aufklärungswille erkennbar, finde ich. Sie haben Zugänge zu anderen Diensten, Sie arbeiten mit denen zusammen. Es gibt Fälle, wo man sich sehr drum bemüht hat, Bilder zu verifizieren. Warum nicht hier?
Wie ich bereits sagte, wir haben derzeit keine eigenen Erkenntnisse, dass die Türkei sich nicht an die Endverbleibsklausel hält.
Herr Jung zu dem Thema.
Was tun Sie denn dagegen? Also was tun Sie, um eigene Erkenntnisse zu bekommen?
Wir sehen derzeit keine Veranlassung, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Türkei sich nicht an die Endverbleibsklausel hält. Das sagte ich bereits.
Aber wenn es offensichtliche Hinweise gibt und die Öffentlichkeit ja auch ein Aufklärungsinteresse hat und Sie ja erst recht, warum halten Sie dann die Füße still und glauben, dass das jetzt so ist, wie Sie gerade sagen?
Ich kann es nur wiederholen. Die Bewertung, die Sie auf diese Bilder beziehen, kann ich uns nicht zu eigen machen. Wir haben keine eigenen Erkenntnisse darüber, dass sich die Türkei nicht an die Endverbleibsklausel hält.
Herr Prokraka zu dem Thema.
Ja, ich würde diese Frage eigentlich gerne auch ein bisschen weiter öffnen, auch ans Bundeskanzleramt, auch ans Auswärtige Amt und ans Wirtschaftsministerium. Hat es von Ihnen, von einem Ihrer Häuser, Gespräche mit der Türkei über diesen Sachverhalt gegeben? Weil das ja tatsächlich etwas ist, was möglicherweise nach Aufklärung verlangt.
Also ich kann, also Ich kann tatsächlich nur bestätigen, dass uns keine eigenen Erkenntnisse vorliegen. Über Gespräche mit der Türkei zu diesem Thema kann ich hier und heute jetzt nichts berichten.
Möchte noch ein anderes der angesprochenen Ministerien ergänzen? Dann noch mal Herr Jung zu dem Thema.
Ja, ins BMWI, AA und Frau Demmer, teilen Sie denn dieses Interesse an Aufklärung?
Selbstverständlich haben wir ein grundsätzliches Interesse daran, dass Rüstungsexporte und die Regeln, die wir bei diesen Rüstungsexporten verfolgen, eingehalten werden.
Ja, es geht ja darum, dass Sie gerade keine eigenen Erkenntnisse haben. Und Herr von Plüskow wollte uns jetzt weismachen, dass auch kein Interesse daran besteht, eigene Erkenntnisse zu haben.
Das habe ich anders verfolgt, die Aussagen. Das ist Ihre Interpretation.
Dann ist das sehr unglücklich gerade formuliert worden.
Auch das ist jetzt wieder Ihre Interpretation. Aber gegebenenfalls reichen wir da was nach.
Also ich möchte Herr wissen, Jessen, wie
wir machen hier, Herr Jung, wir machen trotzdem keine Diskussionsveranstaltung hier.
Ja, aber Sie hatten gerade in meine Frage geredet.
Ihr Nachbar hat sich auch gemeldet zu dem Thema und hat jetzt die nächste Frage.
Ich möchte noch mal Herrn Plüskow ansprechen. Sie sagen, Sie teilen die Bewertung der Bilder nicht, die hier aus dem Saal kommt. Dann möchte ich Sie fragen, welche Bewertung kann man haben, wenn man sieht, dass Panzer aus deutscher Produktion an die Türkei geliefert, eingesetzt werden außerhalb des Gebietes der Türkei. Welche andere Bewertung kann man dann haben als die, dass offensichtlich sie weitergegeben wurden? Welche andere Interpretation haben Sie? Wieso sagen Sie, wir haben kein Interesse an einer eigenen Erkenntnisgewinnung? Dann müssen Sie eine eigene Interpretation haben, wenn dieses Interesse nicht besteht, die anders aussieht. Wie sieht die aus? Was ist Ihre Bewertung?
Also ich sagte nicht, dass wir kein eigenes Interesse haben. Ich habe gesagt, wir haben keine eigenen Erkenntnisse. Und ich habe auch gesagt, dass ich Ihre Bewertung dieser Bilder nicht teilen kann, weil ich nicht weiß, wo sie aufgenommen wurden, was diese Bilder genau zeigt, wer diese Panzer, die dort abgebildet, bedient und dergleichen mehr. Die Türkei hat eine Endverbleibserklärung unterschrieben, die sich verpflichtet, diese Panzer für sich selbst einzusetzen. Das ist alles. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Also ich meine, gehört zu haben, dass Sie sagten, Sie hätten im Moment auch keinen Anlass, eigene Erkenntnisse zu gewinnen. Wenn Sie das gesagt, wenn ich mich irre, dann tut es mir leid. Wenn Sie das so gesagt haben, dann haben Sie zum Ausdruck gebracht, dass Sie kein eigenes Interesse haben. Aber nochmal, wenn es evidentes Bildmaterial gibt, das zumindest nahelegt, dass Rüstungsgüter, Waffen aus deutscher Produktion nicht dort verblieben sind, wo sie laut Endverbleibserklärung hätten bleiben müssen, was brauchen Sie noch mehr, um zu sagen, da setzen wir alles dran, um eigene Erkenntnisse zu gewinnen? Was fehlt Ihnen da noch?
Ich habe gesagt, dass wir keinen Anlass haben, daran zu zweifeln, dass die Türkei sich nicht an die Endverbleibserklärung hält. Und noch einmal, ich kann nicht sagen, wo diese Bilder aufgenommen wurden und was diese Bilder genau im Detail zeigen.
Letzte
Nachfrage.
Die Bilder, die zu sehen sind, begründen aus Ihrer Sicht keinen Zweifel daran, dass die Türkei sich an die Endverbrauchserklärung nicht hält. Begründen diese Bilder nicht.
Darf ich Sie fragen, woher Sie diesen Zweifel ziehen? Auf Ansicht dieser Bilder. Sie sind dort Kampfpanzer, die sich in einer wüstenähnlichen Gegend aufhalten. Warum haben Sie den Schluss daraus gezogen, dass die Türkei sich nicht an die Endverbleibserklärung hält? Das kann ich nicht nachvollziehen. Tut mir leid.
Weil der Kontext, in dem diese Bilder geliefert wurden, bislang unwidersprochen, soweit ich weiß, sagt, das seien Aufnahmen, die in Syrien, nicht in der Türkei entstanden sind. Das finde ich, begründet zumindest einen Zweifel. Wenn Sie sagen, aber ob es so ist oder nicht, dann muss man das doch nachprüfen. Erstmal diese Bilder zu sehen mit der Einbettung, mit dem Narrativ, sie seien in Syrien aufgenommen worden, unwidersprochen.
Herr Jessen, okay. Ich jetzt mal kurz dazwischen, wenn jetzt kein Fragezeichen mehr kommt, ja. Dann frage ich nochmal in den Raum,
begründet das keinen Zweifel? Fragezeichen.
Ich wiederhole es noch einmal, wir haben derzeit keine eigenen Erkenntnisse daran, dass die Türkei sich nicht an die Endverbleibserklärung hält.
Zu dem Thema nochmal, Herr Jung.
Herr Burger, haben Sie Zweifel im Auswärtigen Amt?
Also Sie können davon ausgehen, dass wir in solchen Fällen selbstverständlich innerhalb der Bundesregierung unsere Informationen austauschen und nebeneinander legen und zu gemeinsamen Bewertungen kommen.
Beantwortet nicht meine Frage. Sind Sie auch so zweifellos wie von Plüskow?
Also ich habe der Bewertung von das BMVG hier nichts hinzuzufügen.
Gibt es noch Fragen zu dem Thema? Herr Gerst, zu dem Thema?
Ja, wird denn Frau Demmer, Herr Burger, Herr von Plüskow oder Frau Baron, wird denn die Bundesregierung, egal wer jetzt zuständig ist oder derjenige, das Ministerium, was zuständig ist, diesem möglichen Verdacht nachgehen oder machen Sie gar nichts erstmal?
Ich würde sagen, Herr Burger hat diese Frage gerade beantwortet. Also die Bundesregierung hat grundsätzlich ein Interesse daran, dass Regeln, die sie aufstellt, eingehalten werden. Und ganz grundsätzlich tauschen sich die beteiligten Häuser zu diesem Thema aus.
Herr Pukraka nochmal. Ah, falsches Mikro, sorry.
Ja, dann dazu tatsächlich eine Nachfrage. Ist denn das Einzige, was passiert, dass sich die betroffenen Häuser austauschen? Oder ist die Bundesregierung auch bereit oder vielleicht schon dabei, auf die türkische Regierung zuzugehen, um diese Frage möglicherweise zu klären?
Da sprechen Sie jetzt eine Folge dessen an. Derzeit haben wir ja noch keine eigenen Erkenntnisse. Das haben wir hier zum Ausdruck gebracht und vielleicht halten wir Sie da auf dem Laufenden.
Gut, dann habe ich das richtig verstanden. Solange Sie keine eigenen Erkenntnisse haben, die entstehen aus der Abstimmung in den Ressorts und dem Kanzleramt, solange das nicht abgeschlossen ist, gehen Sie auch nicht auf die türkische Regierung zu.
Auch das ist eine Interpretation des hier gesprochenen Wortes, die ich so nicht teilen würde. Grundsätzlich würde ich sagen, ich möchte hier zum Ausdruck bringen, dass die Bundesregierung ein Interesse daran hat, dass die Regeln, die sie aufstellt, eingehalten werden. Und alles, was zum heutigen Stand zu sagen ist, haben wir jetzt hier gesagt. Darüber hinaus können wir bestimmt in den folgenden Pressekonferenzen noch Auskunft geben.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich jetzt auch nicht mehr. Dann hat Herr Wackett ein neues Thema.
Ja, ich hätte mal eine Frage ans Umweltministerium. Und zwar geht es nochmal zum Thema Kohleausstieg. Was sollte denn nach Auffassung des Umweltministeriums mit den Emissionszertifikaten passieren, die frei werden, wenn man natürlich früher aussteigt?
Ja, das war eine Empfehlung der Kohlekommission. Im jetzigen Kohleausstiegsgesetz wird darüber zwischen den Ressorts verhandelt, ob das und in welcher Form aufgenommen wird. Die Ressortabstimmung in dem Punkt ist noch nicht abgeschlossen, deswegen kann ich mich dazu jetzt nicht äußern.
Das heißt ja, das Umweltministerium hat dazu keine Position.
Doch, und die vertreten wir in der Ressortabstimmung.
Also das Wirtschaftsministerium als federführendes Ressort dafür eine Position?
Wir hatten diese Frage hier schon mehrmals. Wie der Kollege schon gesagt hat, es läuft die Ressortabstimmung und parallel möchte ich nochmal darauf hinweisen, gibt es ja das Instrument der Marktstabilitätsreserve im Kontext des EU-Emissionshandels, was ja genau dafür gedacht ist, auch Überschüsse im System abzuschöpfen und erst zum 01.01.2019 dieses Jahres auf EU-Ebene in Kraft getreten ist. Und im Übrigen, wie der Kollege sagte, läuft ja die Ressortabstimmung zum Kohleausstiegsgesetz und weiteren Änderungen auf dem Gebiet des Energierechts.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Gers ein neues Thema.
Ich wollte Frau Bächle vom Finanzministerium fragen. Gestern hat ja Herr Söder die Möglichkeit ins Gespräch gebracht, Negativzinsen von der Steuer absetzen zu können. Was sagt denn der Finanzminister dazu?
Also zunächst einmal hat die Prüfung ergeben, dass ein einseitiges Abwälzen der Negativzinsen auf Bankkunden im Rahmen von bestehenden Verträgen nicht möglich ist oder für Banken jedenfalls rechtlich mit hohen Hürden verbunden ist. Und in dem Zusammenhang kann ich darauf hinweisen, dass sich beim Thema Negativzinsen für Privatkunden um ein zivilrechtliches Verhältnis handelt und daher das BMJV zuständig ist für weitere Nachfragen.
Will das BMJV den Ball aufnehmen?
Ja, genau.
Ja, ich kann gerne ergänzen, was sozusagen die vertragsrechtlichen Aspekte da angeht, zu steuerlicher Absetzbarkeit und ähnlichen Fragen natürlich nicht. Also zum Thema Negativzinsen ist es so, dass welche Entgelte vereinbart werden, eine Frage der Vertragsfreiheit ist, also des Vertrages zwischen dem jeweiligen Kunden, der Kundin und der Bank. In der Regel muss der Bankkunde einer Änderung der Entgelte zustimmen. Ansonsten steht es ihm frei, den Vertrag zu kündigen. Und Verbraucherinnen und Verbraucher können durch die vereinfachte Kontowechselhilfe die 2016 eingeführt wurde, unter erleichterten Bedingungen zu einer anderen Bank wechseln. Also das ist eine Alternative, die Verbraucherinnen und Verbrauchern in jedem Fall bleibt, dann die Bank zu wechseln.
Ich habe noch eine Zusatzfrage nochmal an Frau Bächle. Nun war meine eigentliche Frage nicht so sehr nach den rechtlichen Konditionen, sondern die Frage, was sagt das Finanzministerium zu dem Vorschlag von Herrn Söder, Negativzinsen steuerlich geltend machen zu können als Ausgleich dafür? Lehnt man das ab bei Ihnen im Haus oder kann man sich das vorstellen? Also da muss man halt.
Also zunächst einmal handelt es sich ja um einen politischen Vorschlag, den wir grundsätzlich nicht kommentieren. Allgemein kann ich aber sagen, dass bei negativen Einlagezinsen es sich um eine Zinszahlung in Gestalt eines Entgelts, das dem Gläubiger der Einlage für die Überlastung des Kapitals vergütet wird, also nicht um eine, Entschuldigung. Es handelt sich nicht um eine Zinszahlung in Gestalt eines Entgelts, das dem Gläubiger der Einlage für die Überlastung des Kapitals vergütet wird, sondern um eine Verwahr- oder Einlagegebühr für die Verwahrung des Kapitals. Es handelt sich dabei um Werbungskosten, die bei den Einkünften aus Kapitalvermögen vom Sparer Pauschbetrag gemäß § 20 Absatz 9 Satz 1 Einkommensteuergesetz erfasst sind.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Pappas noch mal ein neues Thema.
Ja, eine Frage an das Auswärtige Amt. Herr Burger, am Montag findet in Berlin ein Treffen zwischen dem UE-Generalsekretär Guterres mit dem zyprischen Präsidenten Anastasiadis und dem türkisch-zyprischen Führer Akinci statt. Das Auswärtige Amt hat schon bereits erklärt, dass bei diesem Treffen nur logistische Unterstützung leistet. Bleibt es dabei? Was ist der letzte Stand der Dinge?
Ja, ich kann Ihnen dazu sagen, dass sich die Bundesregierung für die Wiederaufnahme des VN-geführten, ergebnisorientierten Verhandlungsprozesses im Zypern-Konflikt ausspricht. Deshalb unterstützen wir auf Bitten der Vereinten Nationen auch das informelle trilaterale Treffen von VN-Generalsekretär Guterres mit den beiden zyprischen Volksgruppenführern in Berlin am Montag als Gaststaat durch finanzielle und logistische Unterstützung.
Sie haben eine finanzielle und logistische. Was soll ich unter logistischer Unterstützung verstehen?
Ja, Sie können sich vorstellen, wenn ein solches Treffen, an dem wir nicht unmittelbar als Partei beteiligt sind, aber was auf deutschem Boden stattfindet, hier in Berlin abgehalten wird, dann beteiligen wir uns beispielsweise durch die Mitwirkung unseres Protokollreferats daran, dass die Teilnehmer sicher zu ihrem Konferenzort kommen, dass nötige Absprachen mit den lokalen Behörden getroffen werden und so weiter.
Und noch eine Zusatzfrage. Zum Politischen. Sie haben gesagt, die Bundesregierung ist nicht involviert in diesen Gesprächen. Aber was heißt, wie steht sie zu diesem Thema, zu diesen Zypern-Gesprächen?
Ja, wie gesagt, wir sprechen uns dafür aus, dass die VN-geführten Verhandlungsprozesse im Zypern-Konflikt wieder aufgenommen werden. Und das ist auch der Hintergrund dafür, dass wir diese Initiative unterstützen.
Dank.
Zu diesem Thema.
Herr Burger, haben Sie bestimmte Erwartungen jetzt von diesem Treffen am Montag?
Wie gesagt, da wir an diesem Treffen nun selbst nicht beteiligt sind, tue ich mir auch schwer, jetzt von deutscher Seite Erwartungen daran zu formulieren.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Jessen noch mal ein neues Thema.
Ja, eine Frage an das Auswärtige Amt. Herr Burger, vorgestern wurde ja bekannt, dass ein für die deutsche Botschaft in Ankara tätiger türkischer Anwalt schon im September verhaftet worden war. Können Sie uns da ein Update geben, wie die Situation aktuell ist?
Ja, ich kann Ihnen dazu sagen, dass ich sozusagen seit Beginn der Berichterstattung über diesen Fall in den letzten zwei Tagen aus unserer Sicht da kein neuer Sachstand ergeben hat. Nach unserer Kenntnis ist der Anwalt weiterhin in Haft. Sie haben vielleicht gehört, dass Außenminister Maas sich heute auch im Rande seines Besuchs in Japan auf eine Frage von Medienvertretern zu dem Fall geäußert hat und auch angekündigt hat, dass er das Thema am Rande des G20-Außenministertreffens in Japan mit seinem türkischen Amtskollegen besprechen möchte. Wir haben, das haben wir in den letzten Tagen schon mehrfach erklärt, uns seit der Verhaftung des Kooperationsanwalts der deutschen Botschaft vor Ort Mitte September immer wieder gegenüber den türkischen Behörden dafür eingesetzt, dass die Vorwürfe schnellstmöglich geklärt werden und damit, dass er auch aus der Untersuchungshaft entlassen wird. Wir haben das auch hochrangig gegenüber der türkischen Seite mehrfach zum Ausdruck gebracht und diese Bemühungen gehen weiter.
Ich hätte eine Nachfrage ans BMI in dem Zusammenhang. Teil der Haftgründe ist wohl offenbar, dass der Anwalt auch Akten von Asylbewerbern bearbeitet hat, mitgenommen hat, eingespeist hat. Da wird jetzt von türkischen Organisationen kritisiert, dass man damit das Leben von Asylbewerbern in Gefahr bringe, indem man praktisch über diesen Weg der türkischen Regierung deren Daten zur Verfügung stelle. Was von dieser Kritik trifft aus Ihrer Sicht zu? Sehen Sie Anlässe, den Weg der Akten und Anfrage von Informationen über die deutsche Botschaft zu revidieren?
Also zunächst einmal ist dieser Sachverhalt auch aus Sicht der Asylbehörde des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sehr ernst zu nehmen. Es ist ja nach unserer Kenntnis eine mittlere zweistellige Zahl von Asylantragstellern unmittelbar betroffen. Und diese Verfahren wurden jetzt auch unter Einbindung des Sicherheitsreferates im BAMF einer umgehenden asylrechtlichen Prüfung unterzogen. Und der Sachverhalt, also die Festnahme des Anwaltes, der diese Akten möglicherweise dabei hatte, wird natürlich in der individuellen Prüfung des jeweiligen Asylantrages berücksichtigt. Insofern, dass eine unmittelbare Lebensgefahr jetzt für die in Deutschland befindlichen Asylantragsteller existiert oder dadurch herbeigeführt wird, das kann ich so nicht bestätigen. Das ist jetzt Aufgabe des BAMF, dafür Sorge zu tragen, dass diese Personen entsprechend Schutz erhalten, wenn der Bedarf gegeben ist.
Und der zweite Teil der Frage, inwiefern gibt es Anlass, über das Verfahren, das offensichtlich dann so etwas ermöglicht, nachzudenken?
Naja, also solche Sachverhalte sollten immer Anlass sein, die Prozesse zu überdenken und sich dann die Frage zu stellen, ob die Angemessenheit noch gegeben ist. Aber es ist natürlich auch klar, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im individuellen Fall prüfen muss, ob ein Asylgrund besteht oder nicht, dann sind in manchen Fällen eben auch Erkenntnisse aus dem Ausland erforderlich. Und insofern, wenn man die Ressortzuständigkeiten in der Bundesregierung berücksichtigt, wird es wohl dabei bleiben, dass die Erkenntnisanfragen an das Auswärtige Amt gerichtet werden und von dort beantwortet werden.
Herr Jung zu dem Thema.
Ich würde mal unabhängig von diesem konkreten Fall wissen, Herr Burger, können Sie uns die Zahlen nennen von deutschen oder deutsch-türkischen Bürgern in türkischer Haft aktuell? Wie viele sind davon in konsularischer Betreuung und wie viele Deutsche haben eine Ausreisesperre in der Türkei?
Ja. Aktuell befinden sich insgesamt 60 deutsche Staatsangehörige in türkischer Haft. Zu allen besteht konsularischer Zugang bzw. sind Haftbesuche beantragt. Und uns sind daneben 55 Fälle von Deutschen bekannt, die aufgrund von Ausreisesperren die Türkei nicht verlassen können.
Danke.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Gibt es noch Fragen zu anderen Themen? Herr Jung?
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Ja, auch nochmal zum Japan-Besuch von Herrn Maas. Da bin ich mir nicht sicher, ob er richtig zitiert wurde. Er hat sich ja für eine atomwaffenfreie Welt ausgesprochen in Hiroshima, aber gegen ein atomwaffenfreies Deutschland. Wie bringt die Bundesregierung das nochmal zusammen? Dass sie gegen den Abzug fremder Atomwaffen aus Deutschland sind?
Also da kann ich, glaube ich, einfach das zitieren, was der Minister auf diese Frage heute gesagt hat in Hiroshima. Er hat gesagt, das ist ein Thema, das uns begleitet und es ist gut, dass darüber gesprochen wird. Aber wir brauchen, was die atomare Abrüstung angeht, vor allen Dingen Vereinbarungen auf breiter Basis. Also nicht nur in Einzelländern, sondern es muss ein internationales Projekt werden. Das ist wichtig und das erreichen wir nur auf internationaler Bühne und das muss für alle gelten. Es nützt nichts, wenn Atomwaffen von einem Land in das andere verschoben werden. Wenn sie verschwinden sollen, dann sollen sie überall verschwinden.
Habe ich verstanden. Aber es geht ja in dem Fall nicht darum, die Amerikaner aufzufordern, die Atomwaffen in ein anderes europäisches Land zu bringen, sondern sie abzuziehen und zu sich nach Hause zu holen. Das ist jetzt nicht von einem Land zum anderen.
Aus unserer Sicht geht es darum, dass atomare Abrüstung global auf Basis von Vereinbarungen und überprüfbar stattfinden muss, weil das aus unserer Sicht der einzige Weg ist, der nachhaltig und mit der Aussicht auf Erfolg verbunden ist, sich dem Ziel einer atomwaffenfreien Welt tatsächlich zu nähern. Das kann nur funktionieren auf der Basis von Vereinbarungen zwischen allen, die über diese Waffen verfügen.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Fragen zu anderen Themen sehe ich auch nicht. Dann danke ich unseren Gästen und Ihnen fürs Kommen und wünsche ein schönes Wochenende.